Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vor einigen Wochen ging es ja in Russland und der Ukraine um die wichtige politische Frage, ob Russland die Insel Krim annektieren darf und will. Um diese Angelegenheit zu beleuchten und zu einer Entscheidung zu kommen, wurde das russische Parlament in der Duma versammelt. Präsident Putin wollte dort seine Sicht der Dinge darstellen und sich die Erlaubnis und den Rückhalt der Parlamentarier holen. Diese Parlamentssitzung wurde im Fernsehen übertragen, auf einem der Nachrichtensender. Bei allem Negativen, was das Fernsehen bietet, ist dies ein erfreulicher Fortschritt, dass bestimmte Reden von ausländischen Staatsmännern live verfolgt werden können. So kann sich jeder interessierte Bürger, der die Zeit hierfür hat, selbst ein Bild über heikle politische Angelegenheiten machen. Nun, die Übertragung lieferte hervorragende Bilder. Obwohl ich selber nicht in Russland dabei sein konnte, war ich in der Lage, die Regierungserklärung fast schon hautnah mitzubekommen. Es wurden Einblicke in den Saal gewährt, man sah, dass offensichtlich jeder Abgeordnete gekommen war. Bestimmte Sitzordnungen wurden sichtbar. An der Gesichtsmimik einzelner Politiker konnte man ihre Reaktion auf soeben Gesagtes ablesen. Und ich konnte sehen, welch schicken Anzug Wladimir Putin anhatte. Und doch, dieses alles hätte mir nichts genützt und wäre auch total uninteressant gewesen, wenn nicht eine russische Dolmetscherin die Rede übertragen hätte. Denn schließlich ging es ja um den Inhalt der Rede von Wladimir Putin. Was hatte er zur aktuellen politischen Situation zu sagen? Klar, die Parlamentsangehörigen haben seine Rede verstanden. Sie sprechen ja auch die gleiche Sprache. Aber ich denke, die meisten Fernsehzuschauer hätten mit der Rede nichts anfangen können, weil sie der russischen Sprache nicht mächtig sind. Auf den Inhalt kommt es an. So auch bei der ersten Predigt, die der Apostel Petrus gehalten hat. Wir selber waren nicht vor Ort in Jerusalem und hätten seine Rede auch gar nicht verstanden. Doch Gott sei Dank berichtet Lukas in der Apostelgeschichte von der Pfingstpredigt des Petrus und wesentlich später, als das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche übersetzt wurde, konnten auch wir etwas über das dort Geschehene erfahren. Das Thema der heutigen Predigt lautet die folgenreiche Pfingstpredigt des Petrus. Und ich lese dazu den Abschnitt, der auch auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt ist, Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 36. Da trat Petrus auf mit den Elf. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, Joel 3, 1 bis 5. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben, und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm. Psalm 16, 8 bis 11. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du willst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Der Ausgangspunkt für diese Predigt war die machtvolle Ausgießung des Heiligen Geistes, wie es die Verse 1 bis 11 berichten. Solch ein Ereignis in diesem Ausmaß hat sich in der Kirchengeschichte nicht mehr wiederholt. Dieses Brausen hörten gottesfürchtige Juden, die in Jerusalem waren. Und als sie sich die Sache näher ansahen, erkannten sie zusätzlich, dass jeder in seiner eigenen Muttersprache, oder wir können vielleicht auch sagen, in seinem Dialekt redete. Und weil sich durch dieses ganze Geschehen eine völlig neue Situation ergibt, wurden die Apostel nun in die Lage versetzt, das Erlebte zu erklären. Wir erinnern uns. Jesus hatte angekündigt, dass sie seine Zeugen sein werden und dafür die Kraft des Heiligen Geistes empfingen. Klar war auch, dass sie mit 12 Aposteln unmöglich bis an das Ende der Erde kommen würden. Und vor allem auch, dass sie sprachlich bald an ihre Grenzen stoßen würden. Der erste Predigtpunkt heute lautet, Gottes Gelegenheiten nutzen. Es wird berichtet, dass sie alle an einem Ort beieinander waren. Vermutlich wieder in dem Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Jesus hatte ihnen gesagt, sie sollten so lange in Jerusalem bleiben, bis die Verheißung des Vaters, die Ausgießung des Heiligen Geistes, erfüllt werde. Und das haben sie getan. Niemand konnte vorher wissen, wie lange das dauern würde. 10 Tage nach Jesu Himmelfahrt erfüllt sich diese Zusage und es kommt zu den bereits erwähnten Begleitumständen bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Folgen hiervon werden in Vers 12 und 13 geschildert. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Aufgeschreckt durch dieses Ereignis, neugierig und bestürzt, kommt eine Menge Menschen zu dem Ort, wo die Jünger versammelt waren. Die 12 Jünger mit ihrer Hauskreisgemeinde stehen nun dieser großen Anzahl von Menschen gegenüber, die wissen wollen, was es mit dem Brausen und der unterschiedlichen Sprachfähigkeit auf sich hat. Die Gruppe um Petrus hat gar keine andere Möglichkeit, sich dieser Auseinandersetzung zu entziehen. Sie hatten diese Menschen nicht zu ihrem Gottesdienst eingeladen und Petrus hatte auch keine Predigt vorbereitet. Durch das Eingreifen Gottes entsteht diese Situation und die Apostel bekommen nun die Gelegenheit, Farbe zu bekennen. Die fragende Menge möchte gerne wissen, wie das alles einzuordnen ist. Die Gemeinde muss Antwort geben. Ich lese dazu nochmal die Verse 14 bis 16. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Joel 3, 1 bis 5. Nicht alles, was in Joel 3, 1 bis 5 steht, hat sich schon vollständig erfüllt. Dieses Zitat aus Joel ist ein gutes Beispiel für mehrfache Erfüllung einer Prophezeiung, bei der eine Prophezeiung zu einem gewissen Zeitpunkt teilweise und zu einem späteren vollständig in Erfüllung geht. Petrus will sagen, das, was von dem Propheten Joel vorausgesagt wurde, dass Gott selber von seinem Geist ausgießen will, dass das hier geschehen ist, beziehungsweise seinen Anfang genommen hat. Dadurch entsteht die christliche Gemeinde und Petrus ist der Anführer. Hier wird schon etwas von der Ankündigung sichtbar, die Jesus gegenüber Petrus im Matthäus-Evangelium gemacht hat, Matthäus 16, 18 und 19. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Auch diese Verheißung wird sich erfüllen. Petrus war schon kein unwichtiger Mann für die Gemeinde Jesu. Welch gewaltiges Wort teilt Jesus ihm hier mit? Und doch wundern wir uns, wie Petrus in unserer Geschichte heute Morgen auftritt. Er hatte Jesus verleugnet, war tief betrübt und verzweifelt. Doch von all dem ist jetzt nicht mehr viel zu sehen. Der Heilige Geist hatte ihn verändert. Für uns ist es ein unvergleichlicher Trost, dass nichts und niemand die Gemeinde Jesu überwältigen kann. Doch nun könnte jemand einwenden, die Voraussage Joels geschah doch schon etwa 400 Jahre vor diesem Pfingstereignis. Mittlerweile waren ja Generationen verstorben, das kann doch so gar nicht stimmen. Die Juden zur Zeit Joels haben darauf gewartet, wann sich denn diese Prophezeiung erfüllt, und nichts ist passiert. Ja, genau richtig. Der allmächtige Gott hat ungefähr 400 Jahre gewartet, bis das eintritt, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Genau dieses erfüllt sich jetzt. Die Gemeinde um Petrus bekommt nun die einmalige und einzigartige Gelegenheit, hiervon ausgehend das Pfingstereignis zu erklären. Die Ankündigung Jesu, dass sie den Heiligen Geist empfangen würden, war 10 Tage her. Nichts im Vergleich zu 400 Jahren. Doch so sah nun mal der Plan Gottes aus. Auch hierbei wird deutlich, dass alles seine Zeit hat. Petrus fängt mit den Worten aus dem Alten Testament, aus Joel 3 an, um der fragenden Menge den Zusammenhang deutlich zu machen. Er nutzt die von Gott gegebene Gelegenheit. Ja, er muss sie nutzen. Ihm bleibt ja gar nichts anderes übrig. Petrus kann ja nicht schon wieder fliehen. In diesem Zusammenhang ist mir bei der Vorbereitung der Predigt wieder bewusst geworden, wie viele unzählige Gelegenheiten ich nicht genutzt habe. Gelegenheiten, welche mir von Gott gegeben waren. Ich hätte meinen Glauben bekennen oder das Evangelium verkündigen müssen, doch ich habe es lieber bleiben lassen. Hin und wieder denke ich an solche Situationen mit Trauer und Schmerz zurück. Ich weiß, dass Gott mir in Jesus Christus auch diese Unterlassungssünden vergeben hat. Ein Trost für alle unter uns, denen es vielleicht ähnlich wie mir ergangen ist. Und doch ärgere ich mich noch heute darüber. Denn ich habe festgestellt, die besten Möglichkeiten und Gelegenheiten, auf Christus hinzuweisen, ergeben sich nicht in der Gemeinde. Dort glauben im Kern alle das Gleiche wie ich. Sondern in meinem privaten Umfeld. Wie viele Gelegenheiten hatte ich? In der Berufsschule, auf der Arbeit, in der Familie, unter Freunden, in der Nachbarschaft. Nicht genutzt. Gott gibt uns solche Möglichkeiten, die wir zum Gespräch nutzen sollen. Ich kenne einige, die von einem Gottesdienst viel und von der Predigt fast alles erwarten. Besonders dann, wenn sie Ungläubige mitbringen. Doch die besten Gelegenheiten bieten sich außerhalb des Gottesdienstes und der Gemeinde. Das ist in der Apostelgeschichte durchgängig so. In unserem Textabschnitt heute Morgen waren die ersten Christen schon auch zu einem Gottesdienst versammelt. Anders als wir es kennen. Doch der Anlass, wieso die Menschen jetzt herzukommen, war ein anderer, ein äußerer. Nämlich das Brausen und die Rede in anderen Sprachen. Im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte geschehen die meisten Bekehrungen außerhalb eines normalen Gottesdienstes. Sehr oft gingen dem äußere Ereignisse voraus, wozu die Apostel und später auch Paulus und seine Begleiter Stellung nahmen. Zum Beispiel bei der Heilung des Gelähmten, vor dem Hohen Rat, in Gefängnissen, bei Zeichen und Wundern oder auch bei dem Kämmerer aus Äthiopien. Hier knüpft die Apostelgeschichte nahtlos an das Alte Testament und die Evangelien an. Ich erinnere nur an Elia auf dem Berg Karmel oder Jona auf dem Schiff. An Jesus auf dem Berg, auf einem Feld und im Hause des Jairus. Dein christlicher Glaube bewährt sich in deinem Umfeld. Wie ist deine Position, wenn über Abtreibung oder Sex vor der Ehe gesprochen wird? Wie verhältst du dich, wenn ein Vorgesetzter von dir verlangt, für ihn zu lügen? Kommen wir zurück zum Text. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wird sichtbar, dass die Zeit des alten Bundes zu Ende ist und nun ein neuer Bund gilt. In Jesus Christus ist alles neu geworden. Im Alten Testament wurde der Geist Gottes nur wenigen Menschen gegeben, Propheten oder Königen. Es gab nur ein auserwähltes Volk, Israel. Das Volk besaß Priester, die das Volk vor Gott vertraten, und hohe Priester, die für Sünden Opfer brachten. Das ist nun alles vorbei. Die Erfüllung der Worte des Propheten Joel ließen zwar lange auf sich warten, doch nun erfüllten sie sich. Dies bedeutet, dass Gott seinen Heiligen Geist all denen gibt, die seine Kinder sind. Egal ob klein oder groß, Israelit oder nicht, Priester oder nicht. Es gibt in dem Sinne keine geistliche Elite mehr. Alle Christen sind vor Gott gleich. Das ist das, was Luther das allgemeine Priestertum nannte. Dadurch bekommen Menschen eine geistgewirkte Schau göttlicher Dinge, Weissagen und haben Träume. Menschen empfangen direkte Offenbarungen von Gott und übermittelten sie anderen. Menschen empfingen direkte Offenbarungen von Gott und übermittelten sie anderen. Das Neue Testament enthält einiges an Weissagungen und Prophetien. Jeder Gläubige hat nun eine direkte Verbindung zu Gott, dem Schöpfer aller Dinge. In diesem Zusammenhang ist ein Wort wichtig, das Paulus an die Korinther geschrieben hat. 1. Korinther 2, die Verse 14 und 15. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Wir Christen müssen uns in theologischen Fragen nicht von Ungläubigen beurteilen lassen. Paulus traut den Christen weiter zu, dass sie alles beurteilen können. Sie können beispielsweise die Bibel alleine lesen, ohne fremde Hilfe, und werden Zusammenhänge erfassen. Und zu guter Letzt ragt aus diesem ersten Abschnitt der Vers 21 heraus, zitiert aus Joel 3, Vers 5, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Dieses Wort gilt allen Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten, die davon Gebrauch machen. Wir leben aktuell im Zeitalter der Gemeinde und somit im Zeitalter des Geistes Gottes. Alles hat seine Zeit. Die Stiftshütte hat ihre Zeit, der Tempel hat seine Zeit, die Gemeinde hat ihre Zeit. Ich komme jetzt zu Punkt 2 der Predigt. Auf den Inhalt kommt es an. Hierzu möchte ich die Verse 22 bis 28 etwas genauer beleuchten. In den Versen 14 bis 16 hat Petrus kurz erklärt, wieso die versammelten Gläubigen sich so merkwürdig verhalten haben. In den Versen 17 bis 21 nimmt er Bezug auf das alttestamentliche Wort aus Joel 3. Ab Vers 22 wendet sich Petrus noch einmal persönlich an seine Zuhörer und erklärt ihnen, wie es ausgerechnet zu dem damaligen Zeitpunkt zur Erfüllung dieses Wortes kommen konnte. Ich bin davon überzeugt, dass Petrus kein besonderer Rhetoriker gewesen ist. Einfach deshalb, weil er es nicht gelernt hatte. Petrus war Fischer. Es wird nirgends berichtet, dass Petrus vorher auch nur eine Predigt gehalten hat. Er hatte natürlich einige Predigten Jesu gehört, doch dies jetzt einfach zu kopieren, scheint mir fast unmöglich zu sein. Nein, auf den Stil kommt es nicht an. Es kommt auf den Inhalt der Predigt an und auf die Schriftkenntnis. Petrus war Augenzeuge und konnte das dabei Erlebte und Erlernte zusammen mit Bibelworten aus dem Alten Testament wiedergeben. Eine Predigt zu halten, hatte er nicht gelernt. Und Petrus konnte auch keine Predigt vorbereiten, da er vorher überhaupt nicht wissen konnte, dass der Heilige Geist in dieser Form ausgeschüttet würde und sie sich anschließend einer fragenden Menge gegenüberstehen würde. Doch nun war diese Situation halt eingetreten und Petrus musste antworten. Um zu erklären, was das alles genauer mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu tun hat, holt Petrus etwas weiter aus. Er spricht sie an. Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Das wünsche ich mir auch, dass ich zu Beginn meiner Predigt zu euch sagen könnte, ihr Männer und Frauen aus Osnabrück und Umgebung, hört diese Worte. Juden, gottesfürchtige Männer aus der gesamten damals bekannten Welt waren nach Jerusalem gekommen, um das Pfingstfest zu feiern. Und so war Jerusalem voll von einheimischen und auswärtigen Pilgern. Petrus beginnt, das können wir weiterlesen in Vers 22, mit Jesus. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Jesus ist machtvoll in der Öffentlichkeit aufgetreten. Sein Wirken und Handeln konnte nicht verborgen bleiben. Natürlich wussten die Zuhörer, wer Jesus ist. Dann fährt Petrus fort, Vers 23. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Heißt, eigentlich seid ihr Mörder. Aber schreit hier nicht alles in uns auf? Petrus, das kannst du doch so nicht sagen. Jetzt kommt schon mal eine Menge Menschen, denen wir das Wort Gottes verkündigen können. Da können wir sie doch nicht direkt vor den Kopf stoßen. Die Zuhörer hatten doch wohl keine Nägel zur Hand genommen und Jesus angenagelt. Für uns heute kann dieses Wort erst recht nicht gelten, denn wir haben damals noch überhaupt gar nicht gelebt. Petrus möchte von Anfang an klar machen, worum es geht. Und dieser Vers 23 galt nicht nur den Zuhörern der damaligen Zeit, sondern allen Zuhörern dieser Botschaft. Wir alle haben diesen Mann Jesus durch die Römer ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Wir wollten nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen unser Leben nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten. Jesus Christus hat sich freiwillig geopfert und ist den Weg zum Kreuz gehorsam gegangen, um uns von unseren Sünden zu befreien. Jesus hat die Verbindung zu Gott, dem Vater, wiederhergestellt. Nachdem Petrus dies ausgesprochen hat, ist doch wohl der Zeitpunkt gekommen, wo die Ersten gehen. Das müssen sie sich nicht bieten lassen. Sie wollten wissen, was an dem damaligen Morgen passiert ist und bekommen jetzt eine persönliche Schuldzuweisung zu hören. Doch unser Text berichtet nichts davon, dass einige der Predigt des Petrus nicht länger zuhören wollten. Allerdings setzt Petrus jetzt fast noch einen obendrauf. Er sagt ihnen in Vers 24, dass Gott diesen gekreuzigten Jesus auferweckt hat, weil es unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Besonders die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten ja gehofft, wenn Jesus endlich tot sei, dass dann wieder Ruhe einkehre und sie das religiöse Leben in Jerusalem und Umgebung bestimmen würden. Und jetzt sowas. Also, erst die Anschuldigung, den Tod Jesu verursacht zu haben, und dann soll Jesus auch noch von den Toten auferstanden sein. Pastor Wilhelm Busch hatte einmal eine Evangelisation in Berlin. Er kam etwas verspätet am Bahnhof an und stieg dann in ein Taxi, um schnell zum Zielort zu gelangen. Während der Fahrt kam er mit dem Taxifahrer ins Gespräch. Irgendwann waren sie beim Thema Tod angelangt. Da sagte der Taxifahrer in seinem Berliner Dialekt, wenn das nicht wäre. Wenn das nicht wäre, dass die Menschen sterben müssten, dann wäre alles gut. Der Taxifahrer hat recht. Im Angesicht des Todes wird das Leben im Grunde genommen sinnlos. Irgendwann müssen wir ja doch sterben und dann ist doch alles vorbei. Im Hebräerbrief steht dazu Folgendes. Hebräer 9, 27. Und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist uns sonnenklar, dass jeder von uns einmal sterben muss. Jedoch ist mit dem Tod nicht alles vorbei. Danach kommt das Gericht. Der Mensch muss sich dann vor Gott verantworten für das, was er hier auf Erden getan hat. Nach dem Tod geht's weiter. Es war unmöglich, dass Jesus vom Tode festgehalten werden konnte. Jesus selbst hatte vorausgesagt, dass er am dritten Tage von den Toten auferstehen würde. Petrus bestätigt dies nochmal in Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Die Apostel konnten glaubhaft versichern und bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Denn sie hatten sich selbst davon überzeugt, dass das Grab leer war. Und Jesus ist ihnen auch mehrfach erschienen. Sie haben miteinander geredet und gegessen. Das war keine Einbildung. Das ist die Tatsache. Und auch in seinen letzten irdischen Minuten waren sie bei ihm, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Der Tod ist eine schmerzvolle Angelegenheit. Petrus sagt hier, dass Jesus die Schmerzen des Todes aufgelöst hat. Ich möchte mal so sagen, das Sterben zumindest erträglicher gemacht. Aber vor allem hat der Tod für die Gläubigen seinen Schrecken verloren. Denn es gibt ein Leben nach dem Tod in Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das, was uns hier im Leben verwehrt geblieben ist, wird uns im Himmel geschenkt werden. Wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Hier geht es uns wie David, der die gleiche Aussicht und Hoffnung hatte, wie wir alle hoffentlich. Ich lese nochmal die Verse 25 bis 28. Denn David spricht von ihm, Psalm 16, 8 bis 11. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Auch David war klar, dass er sterben musste. Doch er hatte eine beruhigende Hoffnung. Er war sich sicher, dass Gott auch ihm nicht den Tod überlassen werde. Ich muss jetzt einen kurzen Einschub machen. Vers 27 und 28 sprechen von Jesus. Aber ich möchte eher jetzt hier deutlich machen, welche Bedeutung dieser Verse das auch für die, was das für David bedeutete, aus seiner Sicht. Also Jesus würde die Verwesung nicht sehen. Darüber freute sich David und jubelte. Diese Freude prägte sein irdisches Leben. Wollen wir uns in diesem Punkt von David anstecken lassen? Für die Zuhörer des Petrus zu allen Zeiten ist es wichtig, dass sie den Inhalt seiner Predigt recht erfassen, damit sich diese Botschaft auf ihr Leben auswirken kann. So kommen wir nun noch zum dritten Predigtpunkt. Drittens, im Licht der alttestamentlichen Vorhersagen leben. Zu Beginn der Predigt hatten wir uns schon mit dem Propheten Joel beschäftigt, der etwa 400 Jahre vorher die Ausgießung des Heiligen Geistes ankündigt. Vorhin haben wir von David gehört und die Verse 34 und 35 berichten auch nochmal von einer Vorausschau Davids. David hat sogar etwa 1000 Jahre vor Jesus gelebt. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch Stellen zitieren von Jesaja oder Jeremia. Und noch viel früher verkündet Mose, ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. 5. Mose 18, Vers 15. Wir können sehen, dass auch das Alte Testament sogar schon recht früh auf Jesus hinweist. Und etliche Aussagen haben sich durch die Geburt Jesu, die Verkündigung von Johannes dem Täufer, das Leben, Tod und Auferstehung Jesu erfüllt. Da wir heute Morgen den Text aus der Apostelgeschichte betrachten, können uns die darin enthaltenen alttestamentlichen Vorhersagen helfen, unseren Blick auf den Herrn Jesus Christus zu richten. Im zitierten Psalm 16 spricht David: Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Und in Vers 34 aus dem dort zitierten Psalm 110: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Obwohl das irdische Leben Jesu noch lange auf sich warten lassen würde, hatte David seinen Blick auf den Herrn gerichtet. Alle Zeit. Er wusste, dass er ihm beisteht und David somit nicht ins Wanken geraten würde. David wusste damals schon, dass Jesus sich zur Rechten Gottes setzen würde. Jesus sitzt auf dem Thron als Herrscher über diese Welt.